dann verlässt du das Hamsterrad hoffnungsvoll, weil du bist ja dann digital fit und wirst trotzdem keinen Job finden, weil du einfach zu teuer bist als Mensch. Du bist wahrscheinlich auch besser qualifiziert für gewisse Aufgaben als datenbasierte Systeme, aber du bist so viel teurer. Und dann willst du noch Urlaub. Jetzt stellt euch mal vor, 50-70% der Kinder, die jetzt ihren schulischen Weg beginnen, werden am Ende der Pflichtschulzeit nicht einmal kurz oder mal vorübergehend keine Arbeit finden, sondern nie eine bezahlte berufliche Arbeit nachgehen. Und Maschinen wissen nicht einmal, dass sie nichts wissen. Sie wissen auch nicht, dass sie wissen. Auch der Begriff des Lernens ist eigentlich unpassend, inadäquat.
Man hört ja ständig, KI wird uns die Arbeit abnehmen. Klingt zuerst nach Erlösung. Weniger Mails, weniger Excel, weniger Montagmorgen. Die Frage ist nur, was genau nimmt sie uns ab? Das Mühsame? Das Sinnlose? Oder irgendwann gleich den ganzen Job? Und noch wichtiger, wer profitiert davon? Und wer bezahlt am Ende die Rechnung? Genau darüber sprach Peter Kirchschläger am AHA-Festival im Januar 2026. Hier kommt seine Lecture.
Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser inhaltlichen Beschäftigung mit der Frage nach der Veränderung von menschlicher Arbeit durch sogenannte künstliche Intelligenz. Und wenn ich sogenannte künstliche Intelligenz sage, dann hat das seine Gründe. Darauf werde ich dann gleich als erstes eingehen. Das ist auch das, was wir quasi so vorbereitend erledigen müssen, um dann zur eigentlichen Frage zu kommen, nämlich was mit menschlicher Arbeit passiert. Im Sinne eines Transparenzhinweises ganz kurz, welche Forschung in die Vorbereitung dieses Vortrags geflossen ist und vor allem auch, wenn die einen oder anderen nicht genug bekommen können von der Ethik heute Abend, gibt es da noch ein paar Sachen zum Nachlesen. Diese Bücher sind quasi in die Vorbereitung des heutigen Vortrags eingeflossen, insbesondere dieses hier zur Frage eben, wie sich sogenannte KI auf menschliche Arbeit auswirkt. Nun, wenn ich von sogenannter KI spreche, dann hat das damit zu tun, dass ich mal einladen würde zu überlegen, ist das, was wir hier vorfinden, wirklich künstlich? Also das Fragezeichen hinter dem K. Und ist es wirklich intelligent? Hinter dem künstlich können wir das Fragezeichen relativ schnell erledigen, weil es ist etwas, was wir Menschen schaffen. Es ist ein Artefakt, also in dem Sinn ist es künstlich erledigt. Beim Intelligenzbegriff müssen wir uns ein bisschen länger aufhalten, weil da stellt sich wirklich die Frage, ist das, was wir hier vorfinden, intelligent oder nicht? Und wenn sich jetzt vielleicht einige von Ihnen denken, was ich hier verstehen könnte, muss das jetzt sein? Also müssen wir schon beim Begriff selber anfangen zu streiten? Jetzt haben wir doch endlich eine Bezeichnung gefunden, lasst uns doch mit der arbeiten. Da möchte ich darauf hinweisen, dass Sprache immer auch Bedeutung schafft und insofern dann in letzter Konsequenz auch Macht ist. Ein absurdes Beispiel. Wenn ich sagen würde, diese Flasche ist intelligent, dann ist jetzt nicht, dass so dunkel ist im Saal, dass ich eure Gesichter nicht sehe, weil ihr würdet wahrscheinlich ein paar denken, okay, das ist ja ganz balaballa. Ne? Das wäre mal die eine Reaktion. Oh. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das übersehe ich jetzt einfach mal. Und das andere, was aber passiert ist, dass wir unseren Umgang mit dieser Flasche verändern. Wenn wir sagen, die ist intelligent. In der Regel vertrauen wir dann dieser Flasche Dinge zu. Wir schenken ihr Übervertrauen, was wir aber nicht tun sollten, weil sie ist ja offensichtlich nicht intelligent. Und deswegen lohnt es sich auch bei den Maschinen, mit denen wir es zu tun haben, zu fragen, sind die wirklich intelligent oder nicht? Und dann gibt es, und das wäre jetzt eben das Geheimnis hinter dieser Darstellung, gibt es gewisse Intelligenzbereiche, wo uns Maschinen schon heute massiv überragen und wo wir davon ausgehen können, dass das in Zukunft, und da reden wir von Monaten, nicht von Jahren, in den nächsten Monaten noch explosionsartig gesteigert werden kann. Das wären die Bereiche hier blau markiert, da geht es um Umgang mit großen Datenmengen, keine Chance wir als Menschen gegenüber von Maschinen. Da geht es um all das, was mit Archivierung, Dokumentation zu tun hat. Wenn ihr mich fragen würdet, was ist denn am 30. Januar 1926 passiert? Keine Chance, das irgendwie sinnvoll zu beantworten in kurzer Zeit, für eine Maschine überhaupt kein Problem. Und das hat mit dem dritten Intelligenzbereich zu tun, wo uns Maschinen massiv überragen, nämlich logische Deduktion, alles was mit Rechnen zu tun hat. Also Rechenfähigkeit. Auch dort haben wir schon heute überhaupt keine Chance als Menschen. Das, was uns da als Bild bleiben kann oder als Beispiel, ist, dass wir dauernd im Schach gegen die Schachcomputer verlieren. Und zwar nicht nur ich als Hobby-Schachspieler, sondern die Besten, unsere WeltmeisterInnen verlieren dauernd, weil einfach Maschinen schneller und besser und präziser rechnen können als wir. Und da ist davon auszugehen, dass das noch massiv zunehmen wird, deswegen, weil wir, und da dürfen wir uns als Menschheit ein bisschen auf die Schultern klopfen, aktuell sehr gut darin sind, Rechenfähigkeit von Maschinen zu steigern. Also zusammengefasst haben wir hier es mit Intelligenzbereichen zu tun, wo man sagen würde, okay, da überragen uns Maschinen so massiv, da wäre doch eigentlich der Intelligenzbegriff gerechtfertigt. Einen entscheidenden Punkt würden wir da aber außer Acht lassen. Intelligenz bedeutet auch, durchaus ein Bewusstsein dafür zu haben und durchaus zu wissen, dass man intelligent ist. Und Maschinen wissen nicht einmal, dass sie nichts wissen. Sie wissen auch nicht, dass sie wissen. Auch der Begriff des Lernens ist eigentlich unpassend, inadäquat, weil Maschinen lernen nichts. Die machen einfach das, was wir ihnen antrainieren. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie Chinesisch können. Sie erfüllen einfach die Funktion, einen chinesischen Satz zu produzieren. Aber das System weiß nicht, dass es Chinesisch kann und es ist ihm auch nicht einmal egal. Es ist dem System nicht einmal egal. Kommen wir aber noch zu anderen Intelligenzbereichen, wo die Sache sich nochmal verschlechtert für den Begriff Intelligenz, nämlich emotionale und soziale Intelligenz. Ich würde euch einladen, euch einen Pflegeroboter vorzustellen. Diesen Pflegeroboter kann ich antrainieren, bitte weine, wenn die Patientin und der Patient weint. Und der Pflegeroboter wird wunderbare Krokodilstränen verlieren. Alle werden ganz gerührt sein im Raum. Dem einzigen, dem es völlig egal ist, was da abgeht, ist der Pflegeroboter. Nein, es ist ihm nicht einmal egal. Und wenn ich dem gleichen Pflegeroboter beibringe, und entschuldigt das gewaltsame Beispiel, aber es dient nur zur Veranschaulichung, gibt der Patientin dem Patient eine Ohrfeige, wenn sie zu weinen beginnt, dann würde auch das der Pflegeroboter konsequent umsetzen. Auch da, es ist ihm nicht einmal egal. Und das ist einerseits aussagekräftig für den Intelligenzbereich von emotionaler und sozialer Intelligenz, weil wir merken, da kommen Maschinen heute nicht hin. Da kann man kurz überlegen, wird es in Zukunft sich ändern? Und da würde ich argumentieren, die Schraube, die wir drehen können, ihr erinnert euch, ist Rechenfähigkeit. Die Frage, die sich also stellt, kann ich mit Steigerung von Rechenfähigkeit plötzlich echte Gefühle erzeugen, authentische Emotionen? Und da würde ich antworten, nein. Weil, wer schon mal gerechnet hat, da entstehen keine echten Gefühle. Also, außer man kann die Rechenaufgabe nicht lösen. Nein, Spaß beiseite. Also, die Rechenfähigkeit ist nicht die Schraube, die ich drehen muss. Rechenfähigkeit ist nicht die Schraube, die ich drehen muss, um echte Gefühle zu schaffen. Und das Beispiel von der Ohrfeige baut die Brücke zum nächsten Intelligenzbereich, wo ebenfalls Maschinen nicht nur heute nicht hinkommen, sondern auch in Zukunft nicht, nämlich Moralfähigkeit. Moralfähigkeit bedeutet bei Menschen nicht, dass wir besonders gut wären im moralischen Handeln. Schaut euch die Realität an. Moralfähigkeit bedeutet bei Menschen, dass wir fähig dazu sind, selbst zu erkennen, was ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht ist. Wir brauchen niemand anders, der uns das diktiert, der uns das sagt, was jetzt da zu tun ist. Wir könnten das eigentlich selber. Wird das dauernd probiert, uns trotzdem das zu sagen? Ja. Aber eigentlich sind wir dank unserer Freiheit und dank unserer Autonomie, also unserer Selbstbestimmung dazu fähig, selbst zu erkennen, was ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht ist. Können das Maschinen auch? Wenn ihr euch zum Beispiel jetzt ein selbstfahrendes Fahrzeug vorstellt, dem ich sage, bitte bringe mich nach dieser Veranstaltung möglichst schnell zum Bahnhof, koste es, was es wolle. Schlechte Nachricht für alle, die sich auf einer Straße befinden. Weil das selbstfahrende Fahrzeug wird mir nicht die Rückmeldung geben, schau, magst ja in Eile sein, aber ich überfahre deswegen keine Menschen. Ebenso der Pflegeroboter sagt nicht, stopp, ich gebe Patientinnen und Patienten keine Ohrfeigen, weil das ethisch nicht korrekt ist. Sondern wir müssen als Menschen die Hausaufgabe machen und diesen Maschinen ethische Prinzipien, Normen beibringen. Sollten wir das tun? Ja. Werden deswegen Maschinen moralfähig? Nein, weil es ist den Maschinen nicht einmal egal, ob die Regeln, die wir ihnen beibringen, ethisch positiv sind oder ethisch negativ. Das sollten wir uns vielleicht zum Beispiel auch überlegen, wenn wir automatisierte tödliche Waffensysteme entwickeln, unter anderem. Zusammengefasst stellen wir fest, der Intelligenzbegriff ist nicht wirklich gerechtfertigt, wie ich argumentieren würde. Und ich würde einen anderen Begriff vorschlagen, nämlich datenbasierte Systeme, DS. Weil, wenn wir uns vor Augen führen, was diese Maschinen eigentlich ausmacht, sind es Daten, 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 Daten. Das könnte ich jetzt mit euch das ganze Wochenende machen, um die Relevanz von Daten zu untermauern für diese Maschinen. Mache ich natürlich nicht, wäre ein bisschen langweilig. Es sind Daten und es ist wunderschöne, weil unglaublich vielschichtige Mathematik. Mehr ist es aber auch nicht. Und das kriegen wir, glaube ich, mit dem Begriff datenbasierte Systeme besser erfasst, als wenn wir da von Intelligenz träumen. Dieser Teil meines Vortrags ist eine Einladung an euch alle, besonders kritisch zu sein mit Begriffen, die im Bereich von sogenannter KI verwendet werden. Vertrauenswürdige und verantwortungsvolle KI. Vertrauen kann nur entstehen in einer interpersonalen, zwischenmenschlichen Beziehung, also Schwachsinn. Verantwortliche KI, das selbstfahrende Fahrzeug, das einen Unfall baut, das kann ich nicht 2 Wochen nicht an den Strom hängen als Strafe. Oder zerschrotten. Wieso wäre das sinnfrei? Weil es ihm nicht einmal egal ist. Clouds. Ich meine, wir verpacken irgendwo in der Erde, vergraben wir Rechner, damit die möglichst viel rechnen, das ungestört tun können und geschützt sind. Wie kommen wir dazu, zu sagen, dass das Clouds sind? Also, ich höre dann schon damit auf, aber nur, dass Sie merken, es lohnt sich da einfach auch kritisch rückzufragen, weil wir dann ein bisschen einen sachlicheren Zugang bekommen zu diesen Technologien. Wenn ihr jetzt immer noch denkt, schade, dass wir die Zeit dafür eingesetzt haben, kleine Beruhigung, das wird uns sehr helfen, wenn wir uns nachher überlegen, wo es mit der menschlichen Arbeit eigentlich hingeht, also wo die Reise hingeht. Weil, und ich nehme das schon mal vorweg, es sich natürlich nahelegt, in den Bereichen, wo datenbasierte Systeme uns massiv überragen, auch wirklich auf datenbasierte Systeme zu setzen. Also dort nicht unbedingt Menschen jetzt in beruflichen Aufgaben zu sehen in der Zukunft. Hingegen bei denjenigen Intelligenzbereichen, wo wir Menschen massiv überragend sind und wo Maschinen gar nicht hinkommen, sollten wir die Finger davon lassen, Maschinen dort einzusetzen. Und schon wären wir langsam, kommen wir zum eigentlichen Thema des Vortrags, nämlich, wie sollen wir das einordnen, diese Effekte, die sogenannten datenbasierte Systeme, DS, auf menschliche Arbeit haben. Und da gilt es mal vorweg zu sagen, in aller Deutlichkeit, datenbasierte Systeme haben ein enormes, ethisch positives Potenzial. Es gibt Unmengen von Sachen, die da zu nennen wären. Ich beschränke mich auf ein Beispiel, Forschung und Wissenschaft. Da können wir neu, dank DS, Dinge uns erschließen, Probleme lösen, Fragen beantworten, die für uns unerreichbar geschienen sind in der Menschheitsgeschichte. Also zum Beispiel können wir eine neue Brustkrebstherapie entwickeln, die für die Patientinnen und Patienten für die Patientinnen viel weniger Leid mit sich bringt, viel weniger mühsam ist, dank DS. Und da gibt es wirklich eine Fülle von Beispielen, ein ethisch positives Potenzial, das sich da erschließt für uns als Menschheit. Gleichzeitig gibt es auch ein ethisch negatives Potenzial. Und das gilt es zu vermeiden und nicht zu dulden oder zu tolerieren, nur weil wir auch ein ethisch positives Potenzial erschließen. Wir machen oftmals den Denkfehler, dass wir sagen, okay, positiv, negativ, lass mal das Negative laufen, weil es gibt ja auch was Positives. Nein, in dem Negativen steckt so viel drin, was wir dringend angehen müssen, weil wir sonst nie das ethisch positive Potenzial erreichen. Ich spiele an zum Beispiel die enormen negativen ökologischen Auswirkungen von DS. Enormer Wasserverbrauch, enormer Energieverbrauch. Natürlich können wir uns mit der Hoffnung quasi benebeln und einlullen, ja, aber die DS werden uns schon mal retten. Nein, uns wird die Zeit ausgehen, wenn wir nicht gezielt daran arbeiten, DS nachhaltiger zu machen. Also, dass sie weniger Energie verbrauchen, dass sie weniger Wasser verbrauchen. Ein Beispiel dafür, dass wir diese ethischen Risiken anpacken müssen. Zweites Beispiel, all die Menschenrechts- und Kinderrechtsverletzungen, die in DS drinstecken. Menschenrechtsverletzungen Privatsphäre, Menschenrechtsverletzungen von Datenschutz, Urheberrechtsverletzungen. All das sind Dinge, die wir nicht einfach laufen lassen können, weil die wirken sich, das sind keine abstrakten Theorien. Das wirkt sich ganz konkret auf das Leben von Menschen aus, die darunter leiden. Also gilt es, das anzupacken und nicht zu sagen, ja, wir haben auch ein bisschen was Positives und deswegen können wir das Negative einfach laufen lassen. Und die gute Nachricht, wir können das ethisch positive Potenzial auch erreichen, währenddem wir die ethischen Negativen aus der Welt schaffen. Also wir müssen nicht das ethisch Negative dulden, nur um das ethisch positive Potenzial zu erreichen. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und überlegen uns, was passiert jetzt genau mit menschlicher Arbeit. Und da würde ich die These vertreten und ich versuche dann schon noch die zu begründen, aber ich beginne jetzt mal mit der These. Ich würde argumentieren, dass es zu einer massiven Reduktion von bezahlten beruflichen Arbeiten kommt. Wieso? Das Hauptargument dagegen ist, naja, bisher in der Menschheitsgeschichte, wenn wir so zurückschauen, war es eigentlich so, dass immer mehr Technologie mehr Arbeit bedeutet hat. Ja? Denkt zum Beispiel an die industrielle Revolution. Bei der Dampfmaschine gab es die Sorge auch, dass mehr Menschen aus der Arbeit gedrängt werden. Was ist wirklich passiert? Es kamen mehr Menschen in Arbeit, weil die Dampfmaschine zu einem massiven Wirtschaftswachstum geführt hat und deswegen mehr Menschen in Beschäftigung waren. Also, das großmehrheitlich im Fachdiskurs vertretene Argument ist dann zu sagen, war früher immer so, also wird es das mal auch so sein. Und im ersten Moment leuchtet das ja auch ein. Nur im zweiten Moment, wenn man sich mal überlegt, wie viel hat eigentlich die Dampfmaschine gemeinsam mit DS? Da merkt man schon, vielleicht kommt das Argument ein bisschen ins Wackeln. Und wenn man sich dann anschaut, kann es sein, dass sich DS in ihrer Auswirkung auf menschliche Arbeit in gewissen Hinsichten unterscheidet von Dampfmaschinen, dann kommt man, unter anderem bin ich in meiner Forschung, auf 30 Unterschiede gestoßen. 30 Alleinstellungsmerkmale von DS im Vergleich zu früheren technologiebasierten Wandelepochen in Bezug auf ihren Effekt auf menschliche Arbeit. Keine Sorge, wir gehen es nicht alle 30 durch. Ich möchte mich beschränken auf ein paar, die das, glaube ich, so ein bisschen anzeigen, in welche Richtung da die Argumentation geht. Erstens Zielsetzung. Die Zielsetzung bei DS ist Ersatz, nicht Erleichterung. Beispiel dafür zur Veranschaulichung, das automatisierte Kassensystem im Lebensmittelgeschäft, das will nicht das Leben der Kassierin, der Kassierer angenehmer gestalten, sondern es will die Kassierin, den Kassierer von der Lohnliste streichen, weil ich dadurch Kosten senken, sprich einen Effizienzgewinn erreichen kann. Der Schritt vom Pflug zum Traktor, da brauchst die Bäuerin den Bauern weiterhin. Nur ist die Arbeit körperlich weniger anstrengend. Ihr merkt, Schritt von Erleichterung früher, Heute geht es um Ersatz. Zweiter wesentlicher Unterschied, es betrifft alle, buchstäblich alle bezahlten beruflichen Aufgaben. Und nicht nur wie früher berufliche Aufgaben, die wenig oder keine Qualifikation vorausgesetzt haben. Also denkt an Roboterchirurgen, Roboterrichter, Roboteranwälte, nur um ein paar Beispiele zu nennen und nicht auf die Frage der Moderation einzugehen. Das sprechen wir jetzt einfach nicht aus, das können wir uns selber denken. Also, das bedeutet, dass wir einen ganz anderen Effekt sehen werden auf den Arbeitsmarkt als bei früheren technologiebasierten Wandelepochen. Nun, zwei Beispiele zu nennen für diese 30 Unterschiede, die es da gibt. Und die wären da für mich auch der Hauptgrund zu sagen, okay, dann stimmt aber diese These, früher war es so, also wird das mal genau gleich sein, nicht mehr. Sondern wir müssen dann zur Kenntnis nehmen, dass sich unser Wirtschaftssystem vom Streben nach Vollbeschäftigung verabschiedet. Wir verabschieden uns als Wirtschaftssystem gerade vom Streben nach Vollbeschäftigung. Die gute Nachricht aus ethischer Sicht, das muss an sich keine schlechte ethische Nachricht sein. Wenn ihr und ich ein bisschen mehr Ferien, mehr Freizeit, weniger oder gar nicht mehr arbeiten müssen, ist das an sich schon mal noch nicht eine ethisch schlechte Nachricht. Sie wird sehr schnell zur ethisch schlechten Nachricht, Entschuldigung, die Stimmungsbremse, weil, wenn wir so tun, als ob wir weiterhin in unserem Wirtschaftssystem nach Vollbeschäftigung streben, aber die Realität in eine ganz andere Richtung läuft, wird es zu sozialem Unfrieden kommen, weil die sozialstaatlichen Instrumente total überlastet werden, weil die nicht, zum Beispiel Arbeitslosenversicherung haben wir nicht gebaut für irgendwie 30, 40, 50, 60, 70 Prozent der Bevölkerung, sondern für ein paar weniger. Zumal wir die sozialstaatlichen Instrumente noch mehrheitlich übers Einkommen finanzieren. Und wenn Menschen aber nichts mehr verdienen, werden sie auch nichts mehr in diese sozialstaatlichen Instrumente einzahlen können. Ihr seht die Mathematik. Also, wir sollten das Thema anpacken, dass wir uns vom Streben nach Vollbeschäftigung verabschieden. Wenn ich mit politischen und wirtschaftlichen EntscheidungsträgerInnen über dieses Thema spreche, bekomme ich eine Antwort, unisono: Weiterbildung, Fortbildung. Noch schöner formuliert: Macht euch digital fit. Ja, das ist meine Lieblingsantwort, die ich da bekomme. Und wieso ironisiere ich das schon allein im Ton so? Was das bedeutet ist, wir haben eine systemische Veränderung, also auf der Ebene des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems eine Veränderung, die wir den einzelnen Menschen auflasten möchten. Ja? Also in anderen Worten heißt das, bitte begib dich ins Hamsterrad, renn mal driftig, bis du digital fit bist, dann verlässt du das Hamsterrad hoffnungsvoll, weil du bist ja dann digital fit und wirst trotzdem keinen Job finden. Weil du einfach zu teuer bist als Mensch. Du bist wahrscheinlich auch besser qualifiziert für gewisse Aufgaben als datenbasierte Systeme, aber du bist so viel teurer. Und dann willst du noch Urlaub und dich vielleicht auch noch gewerkschaftlich organisieren. Und ab und zu bist du auch noch krank. Von der schlechten Laune möchten wir jetzt gar nicht reden. Also nein, kein Job. Also sprich, wir können doch nicht Menschen in der Illusion leben lassen, hey, bildet euch weiter, macht euch digital fit, tut euch noch die und die und die Zusatzausbildung besuchen, weil dann werdet ihr trotzdem noch einen Job finden. Das scheint mir verantwortungslos zu sein. Verantwortungsvoller, wie ich argumentieren würde, wäre es zu sagen, okay, wir anerkennen, wir haben die technologiebasierten Möglichkeiten, dass wir Menschen weniger arbeiten müssen. Das ist, wie gesagt, noch nicht das ethische Problem. Und es wird dann nicht zu einem ethischen Problem, wenn wir es schaffen, dass alle Menschen ein menschenwürdiges Dasein genießen können. Also müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir das hin, dass Menschen ohne zu arbeiten trotzdem nicht nur physisch überleben können. Das wäre so das, was das bedingungslose Grundeinkommen im Kern versucht. Oder zu sagen, dass wir einfach schauen, dass die Menschen überleben können und ein bisschen kulturelle Teilhabe, also ein bisschen am kulturellen Leben teilnehmen, aber nicht zu viel, weil das wird dann zu teuer. Und ich würde eben argumentieren, dass aus einer Perspektive der Ethik der Menschenrechte geht es eben nicht nur um physisches Überleben, sondern es geht auch darum, dass Menschen als Menschen menschenwürdig leben können. Und deswegen mein Vorschlag, eine Entkopplung von Einkommen und Arbeit, in diesem Modell zusammengefasst, das Schlechteste an dem Modell ist der Name, also kleine Klammer, ist schon ein erstaunlich mehrjähriges Forschungsprojekt und man bringt keinen besseren Namen hin, also das bezieht sich auf mich. Abgekürzt CERT, CERT setzt sich zusammen, das sage ich nur einmal, weil dann reden wir einfach von CERT, weil ich mich schäme, Society Entrepreneurship Research Time Modell. Erster Punkt, Entkoppelung von Einkommen und Arbeit. Also sprich, es bekommen alle ein bedingtes Grundeinkommen. Ein bedingtes Grundeinkommen, nicht ein bedingungsloses. Und dieses fällt deutlich höher aus als beim bedingungslosen Grundeinkommen, damit eben Menschen ein menschenwürdiges Leben damit führen können. Zweiter Punkt, wieso bedingt? Weil ich argumentieren würde, dass eine bezahlte berufliche Aufgabe nicht nur finanzielle Absicherung bietet. Ich habe in diesem Forschungsprojekt 40 Funktionen identifiziert, die ein bezahlter beruflicher Arbeitsplatz erfüllt. Und da versuche ich nicht irgendwie Arbeit zu mystifizieren oder beschönigen. Ja, es gibt auch mühsame Arbeit, alles gegessen. Aber wir dürfen nicht ausblenden, dass bezahlte berufliche Arbeit weit über finanzielle Absicherung hinausgeht. Zum Beispiel Sinnstiftung, Identitätsstiftung. Stellt euch vor, ihr geht an eine Party. Ja? Kennt niemand, werdet gefragt, was machst du? Was machst du? Die wenigsten von uns sagen, ich gehe gerne Fußball spielen oder Skifahren oder Snowboarden oder Surfen, was auch immer ihr tut. Wir sagen, ich mache das und das beruflich. Wenn wir in Ausbildung oder Weiterbildung oder Studium sind, ich mache das und das, aber um später dann die Arbeit zu vollziehen. Selbst wenn wir in Rente sind, sagen wir, ich bin jetzt in Pension, aber früher habe ich das und das gemacht. Und das meine ich nicht in keinster Weise ironisierend. Das zeigt, wie Sinn- und Identitätsstiftend eine bezahlte berufliche Aufgabe ist für uns Menschen. Jetzt stellt euch mal vor, 50-70% der Kinder, die jetzt ihren schulischen Weg beginnen, werden am Ende der Pflichtschulzeit nicht einmal kurz oder mal vorübergehend keine Arbeit finden, sondern nie eine bezahlte berufliche Arbeit nachgehen. Da sollten wir uns ein paar Gedanken machen als Gesellschaft, was da wegbricht, nämlich als Quelle von Sinnstiftung und Identitätsstiftung. Was ebenfalls wegbricht und ein zweites Element von diesen 40 Funktionen, die eine bezahlte berufliche Tätigkeit erfüllt, ist Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wieso? Am bezahlten beruflichen Arbeitsplatz kann ich mir in der Regel nicht vollkommen aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Ja, kann es sein, dass ich vielleicht mit Menschen zusammenarbeiten muss, das frage ich euch jetzt nicht, sondern denkt selber drüber nach, die ich nicht leiden kann, die mir unsympathisch sind, die, wenn ich mir sie aussuchen könnte, nie gemeinsam mit mir in einem Büro sitzen würden. Aber sie sitzen halt dort und ich muss mich arrangieren. Im Idealfall lernen wir den Umgang mit Menschen, die uns nicht sympathisch sind, die wir nicht ausstehen können, die vielleicht auch politische Ansichten vertreten, die sowas vom anderen Ende der Welt sind, dass wir gar nicht mit ihnen darüber reden wollen. Aber wir lernen, damit umzugehen. Wir lernen, je nachdem im Idealfall auch gemeinsam an einem Strick zu ziehen, um ein berufliches Ziel zu erreichen. Und das hat eine inkludierende und integrierende Funktion für Gesellschaft. Und auch das bricht weg, wenn Menschen keine bezahlte berufliche Tätigkeit mehr nachgehen können. Und dann gibt es eben noch ein paar andere Funktionen. Ich kürze ab. Also war geplant so, nicht weil ich jetzt irgendwie in Zeitmangel komme, sondern ich meine, 40 sind ein bisschen viel. Also die Aussage diesbezüglich ist dann, wir waren beim zweiten Punkt von Sert, oder? Wieso bedingt? Weil ich sagen würde, wir müssen Menschen eine Chance geben, möglichst viele dieser 40 Funktionen, die bisher bezahlte Arbeit erfüllt hat, noch irgendwo mal erleben und erfahren zu können. Und das wäre im SERT-Modell in einer sogenannten Society Time. Also sprich, dass jeder und jede von uns frei und selbstbestimmt entscheiden kann, wo sie einen Beitrag zur Meisterung von gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen leisten möchte. Weil die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, die werden uns nicht ausgehen. Und dann kann jeder und jeder entscheiden, will ich Menschen auf der Flucht unterstützen, möchte ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, möchte ich ältere Menschen betreuen, möchte ich Bergbäuerinnen und Bergbauern unterstützen. Frei und selbstbestimmt wo, aber alle gleich lang. Das orientiert sich durchaus am schweizerischen Zivildienst, das ist so das Ersatzprogramm zum Militärdienst. Und Ersatz ist hier nicht irgendwie derespektierlich gemeint, sondern einfach die geniale Alternative. Weil dort kann ich eben frei und selbstbestimmt wählen, wofür ich mich engagiere. Das funktioniert seit über 3 Jahrzehnten fantastisch in der Schweiz. Und daran lehnt sich diese Society Time an. Mir ist wichtig, nochmal zu betonen, nicht aus der Sorge, weil ich Angst hätte, dass Menschen nicht etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit anfangen könnten. Wäre auch eigenartig als Ethiker, so ein Menschenbild zu vertreten. Sondern weil ich Menschen überhaupt die Chance geben möchte, dass sie einige dieser Funktionen von bezahlter beruflicher Arbeit erleben können, erfahren können. Society Time wäre das S im SERT. Was hat es mit Entrepreneurship und Research zu tun? Dass wir gleichzeitig darauf achten müssen in unserer Gesellschaft, dass weiterhin Anreize bestehen für Innovation, für Unternehmertum, für Forschung und Wissenschaft. Und diese Anreize würde ich setzen dadurch, dass Menschen, die sich in Forschung, Wissenschaft, Innovation, Unternehmertum engagieren, von der Society Time befreit werden. Dann bleibt noch der Elefant im Raum. Und wie soll das Ganze finanziert werden? Weil schlussendlich ist das Einkommen noch höher als bei Modellen des bedingungslosen Grundeinkommens. Und da fällt jetzt ein Stichwort, das niemand gern hört, aber das wir normalerweise als Instrument sehen, um genau solche Umverteilungsprozesse zu organisieren in einer Gesellschaft, nämlich Steuern. Und die müssen wir umorganisieren. Das hat einen direkten Zusammenhang mit dem technologiebasierten Wandel, weil aktuell wird Unmengen Geld mit datenbasierten Systemen verdient, von 5 bis 10 multinationalen Technologiekonzernen, ein paar US-amerikanische, ein paar chinesische. Die zahlen im Vergleich zu euch und mir keine Steuern. Also zahlen schon ein bisschen, aber das ist nicht der Rede wert. Also wir müssen unser Steuersystem dahingehend anpassen, dass wir Daten besteuern, erstens, dass wir datenbasierte Systeme besteuern, zweitens, dass wir Kapital anders besteuern als bisher, drittens. Und das müssen wir zwangsläufig, weil wir aktuell besteuern wir sehr stark Einkommen und wenn Menschen aber nichts mehr verdienen, kommt da nicht ganz so viel zurück. Also mit diesen 3 Anpassungen des Steuersystems, ich sage nicht, dass das leicht wird, ne? Aber ich sage nur zumal für diesen Moment sage ich, es ist ethisch begründbar, dass diejenigen, die am meisten verdienen an diesem technologiebasierten Wandel, auch mehr finanzieren von der Gesellschaft. Also um es auch ein bisschen deutlicher zu machen, es ist erstaunlich, ne? Dass wir seit 2, 3 Jahrzehnten sehr intensiv diese technologiebasierte Wandelepoche entfalten lassen und noch nicht auf die Idee gekommen sind, das, womit man eigentlich da sehr viel Geld verdient und diejenigen, die sich da sehr stark bereichern, ein bisschen in den Fokus von Steuern zu bringen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch warten wollen. Also, dadurch können wir das höhere Grundeinkommen, das höher deswegen ausfällt, damit alle Menschen ein menschenwürdiges Dasein erleben können, finanzieren. Die Wertschöpfungskette wird effizienter, sie wird effektiver. Wieso? Also es kommt am Ende, ist mehr da am Ende dieser Wertschöpfungskette, weil Maschinen 7 Tage, 24 Stunden arbeiten, ohne Urlaub, ohne Kranksein etc. Also sprich, da ist am Ende mehr da und dieses mehr gilt es eben mit diesen drei Momenten in der Anpassung der Steuer, des Steuersystems entsprechend zu adressieren. Nun, ich habe angetönt, das wird nicht ganz einfach und ich möchte das eigentlich einbetten in einen Vorschlag, wie wir multinationale Technologiekonzerne dazu bringen, damit zu machen. Ich darf ab und zu Sachen auf internationaler Ebene machen, UNO etc. Und um es zu verraten, ich glaube, darauf zu hoffen, dass sie das selber merken, ist keine gute Idee. Ja? Also quasi zu hoffen, nein, stimmt, das Wohl der Menschheit, wir haben das jetzt die letzten 20, 30 Jahre vergessen, aber jetzt kümmern wir uns drum. Oder, wir sind gerade dran, den ganzen Planet an die Wand zu fahren, weil ein Glas Wasser, ich habe noch geschaut, ob es ein Glas hat, ein Glas Wasser ist der Wasserverbrauch für einen 400-Worte-Text, den ein generative DS ausspuckt. Trinkwasser. Stellt euch mal vor, was das bedeutet, jede Sekunde weltweit. Also, wir haben das so bisher gemacht, aber jetzt plötzlich kümmern wir uns um die Rettung des Planeten. Ist, glaube ich, nicht ganz so eine realistische Einordnung, beim besten Willen, auch als Ethiker nicht. Ja? Und deswegen mein Vorschlag, was wir brauchen, ist aus meiner Sicht eine menschenrechtsbasierte globale Regulierung von DS. Global müssen wir es regulieren, weil es ein globales Phänomen ist. Damit sage ich nicht, dass Nationalstaaten nicht auch regulieren sollten, dass wir nicht auch als Regionen, also zum Beispiel Europa, regulieren sollen, aber immer mit der Perspektive, dass wir das auch global regulieren müssen. Weil sonst spielen uns die 5 bis 10 multinationalen Technologiekonzerne gegeneinander aus als Staaten und tanzen uns auf der Nase herum. Das konnten wir in den letzten 2 Jahrzehnten schon beobachten. Können wir lernen. Haben wir gelernt. Sollte man nicht mehr so machen. Wieso menschenrechtsbasiert? 3 Gründe, die dafür vor allem ausschlaggebend sind. Erstens sind die Menschenrechte ein Minimalstandard. Also sie schützen das absolute Minimum, nämlich physisches Überleben von Menschen und ein menschenwürdiges Dasein von Menschen. Nichts anderes. Also es überfordert den technologischen Fortschritt nicht, der kann sich weiter entfalten. Ich könnte mir da als Ethiker durchaus anspruchsvollere ethische Modelle vorstellen, die dann wirklich zu einer Überforderung führen würden. Zweitens, und das wird gerne ausgeblendet, ist, wir brauchen für Wissenschaft, wir brauchen für Forschung, wir brauchen für Innovation den Schutz der Menschenrechte. Kurzes Denkbeispiel für alle, nochmal alle Kraft zusammenreißen, wir sind am Ende, also auf der Zielgerade. Ja. Stellt euch vor, ein Labor A. In diesem Labor A gilt Meinungsäußerungsfreiheit, Zugang zu allen verfügbaren Informationen und ihr seid aufgefordert dazu, Autoritäten zu hinterfragen. Labor B, keine Meinungsäußerungsfreiheit, kein Zugang zu allen verfügbaren Informationen und wagt es gar ja nicht, Autoritäten zu hinterfragen. Frage an euch, welches dieser beiden Labore wird wohl am Ende des Tages innovativer sein? Also wir brauchen den Schutz der Menschenrechte für Forschungsfreiheit, für Unabhängigkeit von Wissenschaft, um überhaupt neue Dinge herauszufinden. Und nur um deutlich zu machen, dass es nicht einfach ein abstrakter Gedankengang ist. Ich wurde auch schon eingeladen an Universitäten, ich könnte ein paar Beispiele nennen, nicht nur Universitäten, auch andere Veranstaltungen, aber ich mache es jetzt an einem Beispiel, ich erzähle ein Beispiel. Da wurde ich eingeladen zu einer Vorlesung, ging es um Menschenrechte und Innovation. Das Thema Menschenrechte durfte nicht im Titel erscheinen. Der offizielle Titel war Friede, Freude, Eierkuchen. Also es ging wie Glück und Harmonie war es, glaube ich. Wir haben natürlich dann, meine Vorlesung war über Menschenrechte. Die Studierenden im Hörsaal, das werdet ihr, durften sich nicht zu Wort melden, durften keinen Pieps machen, um sich und ihre Liebsten nicht zu gefährden. Und wir mussten dann für die Diskussion in ein Restaurant gehen, wo der Wirt garantiert hat, das ist ein sicherer Raum, da können alle offen sprechen. Und ich musste dann innerhalb von ein paar Stunden außer Landes gebracht werden, weil das war die Zeit, die lokalen Behörden gebraucht haben. Ich glaube, es waren irgendwie 3,5 Stunden, um zu merken, oh, der hat ja gar nicht über Friede, Freude, Eierkuchen gesprochen. Und ich erzähle das nicht als Heldengeschichte, weil das war super organisiert, man konnte gar nichts passieren. Ich erzähle das deswegen, weil wir Menschenrechte brauchen. Wir brauchen den Schutz und die Realisierung der Menschenrechte, um überhaupt Wissenschaft, Forschung betreiben zu können und um innovativ zu sein. Das ist der zweite Grund, wieso Menschenrechte passiert. Und der dritte Grund ist, weil Menschenrechte kulturelle, religiöse, weltanschauliche Vielfalt schützen, indem sie euch und mich in unserer Freiheit schützen, selber entscheiden zu können, ob wir uns religiös, nicht religiös, wie auch immer verstehen wollen und entfalten wollen. Und daraus entsteht erst Vielfalt. Und eine schöne Seite von Vielfalt, neben vielen schönen Seiten von kultureller, religiöser, weltanschauungsbasierter Vielfalt, eine schöne ist noch, dass sie auch noch innovationsfördernd wirkt. Also stellt euch vor, ein homogen zusammengesetztes Team, ein heterogen zusammengesetztes Team, das Letztere ist innovativer in der Regel. Das wäre noch der dritte Grund. Also, menschenrechtsbasierte globale Regulierung. Und jetzt haben wir das Ziel schon vor Augen, weil ich argumentieren würde, das kriegen wir nicht einfach so hin, dass wir sagen, jetzt soll das gelten und dann passiert's, sondern wir müssen, wie ich argumentieren würde, etwas schaffen, das dann auch diese menschenrechtsbasierte globale Regulierung durchsetzt. Weil wenn diese globale Regulierung nicht durchgesetzt wird, dann ist sie das Papier nicht wert, auf dem es steht, auf dem sie steht. Und darum der Vorschlag, und das ist wirklich der letzte Gedanke, den ich euch noch zumute. Ich würde vorschlagen, basierend auf meiner Forschung, dass wir bei der UNO eine internationale Agentur für datenbasierte Systeme, abgekürzt IDA, schaffen sollten. Und wenn ihr da vorne Kerntechnik, Nukleartechnologien erkennt auf der Darstellung, dann ist das nicht ganz zufällig, sondern hat den Hintergrund, dass ich diese IDA denke in Analogie zur internationalen Atomenergiebehörde bei der UNO, weil das die einzige UNO-Agentur ist mit Zähnen. Die kann durchsetzen, die kann sanktionieren. Und ich glaube, es ist durchaus hilfreich, den Bereich von datenbasierten Systemen in Analogie zu Nukleartechnologien zu denken. Weil was haben wir im Bereich von Nukleartechnologien gemacht? Sehr vereinfacht erläutert. Wir haben geforscht. Dann haben wir die Atombombe hergestellt. Dann haben wir die Atombombe mehrfach eingesetzt. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir so unreguliert weitermachen, gibt es uns bald als Menschheit und als Planeten nicht mehr. Und haben uns dann zusammengerauft, als internationale Gemeinschaft, und haben den Bereich Nukleartechnologien reguliert, erstens. Und zweitens haben wir bei der UNO eine internationale Atomenergiebehörde geschaffen, die diese Regulierung durchsetzt, global. Ist das perfekt? Nein. Wird diese internationale Atomenergiebehörde von Staaten instrumentalisiert? Ja, big time. Ja, insbesondere von den globalen Supermächten. Hat sie Schlimmeres verhindert? Ja. Und das wäre auch das Ziel von IDA, dass sie Schlimmeres im Bereich von datenbasierten Systemen verhindert. Und dieses Beispiel aus der Geschichte sollte nur ein bisschen Zuversicht versprühen, dass wir das hinkriegen. Ja? Auch in einer geopolitisch angespannten Situation wie der heutigen. Weil nur kurz zur Erinnerung, damals war Kalter Krieg. Also es war auch nicht so, als hätten wir da uns alle friedlich in den Armen gehangen und harmonisch die ganze Welt gestaltet. Nein. Aber trotzdem haben wir uns zusammengerauft, weil wir ein gemeinsames Interesse gehabt haben. Und das haben wir heute auch. IDA würde so funktionieren, 3 Kernfunktionen. Erstens, Marktzulassungsprozess. Das meint, dass ich nicht einfach ein Produkt auf den Markt werfen darf, sondern dass ich zuerst zeigen muss, dass es Menschen und Umwelt nicht Schaden zufügt. Das haben wir in vielen anderen Industrien selbstverständlich, nur bei datenbasierten Systemen nicht. Ja, also zum Beispiel in der Pharmaindustrie, Novartis, Roche können nicht einfach ein Medikament entwickeln und dann sagen, jetzt werfen wir es auf den Markt und hoffen mal, dass niemand dran stirbt. Sondern die müssen das zuerst testen. Dass dieser Marktzulassungsprozess existiert, ist völlig außer Kritik. Also es gibt keine Pharmafirma, die sagt, wir sollten den abschaffen. Wäre auch eigenartig. Sondern sie sagen vielleicht schneller, effizienter, schlanker und so. Aber an sich, dass es eine solche Prüfung gibt, ist selbstverständlich. Im Bereich von datenbasierten Systemen gibt es sowas nicht. Und jetzt muss ich euch ein widerliches Beispiel zumuten. Quasi das krönende Abschluss. Nein, ich sage dann schon noch nachher noch was Schöneres. Aber das widerliche Beispiel ist das folgende. Im Jahr 2026 ist es möglich, eine Kinderbilder sexualisierende App, eine App, die Kinderbilder sexualisiert, als legal eingetragenes Unternehmen in einem, ja, in den USA, ich wollte sagen Rechtsstaat, also in den USA, wir wissen genau, wo dieses Unternehmen sitzt. Wir wissen genau, wo dieses Unternehmen sitzt. Und das Einzige, was diesem Unternehmen passiert, ist, dass es Unmengen Geld verdient. Da gibt es Handlungsbedarf. Deswegen Marktzulassungsprozess. Zweitens, Monitoring, kommt es zu Menschenrechtsverletzungen, kommt es zu Kinderrechtsverletzungen, kommt es zu Umweltverschmutzung, Klimazerstörung durch oder mit DS, wenn ja, entsprechende Intervention, das zu unterbinden. Und die gute Nachricht, jetzt wird es eben optimistisch, datenbasierte Systeme haben für eine solche Durchsetzung die folgenden Vorteile. Erstens, sie sind auf Datenfluss angewiesen. Den kann ich stören, wenn ich intervenieren will. Zweitens, sie sind auf Vernetzung angewiesen. Auch das kann ich stören, wenn ich entsprechend jemanden bestrafen möchte oder etwas unterbinden möchte. Und drittens kann ich herausfinden, woher das kommt, weil datenbasierte Systeme entsprechende Datenspuren hinterlassen. Also das ermöglicht eigentlich eine entsprechende Durchsetzung. Und dritte Funktion, ganz kurz, die Förderung der technischen Zusammenarbeit weltweit. Weil wir das eingangs erwähnte ethisch positive Potenzial von DS besser, schneller erreichen werden, wenn wir global zusammenarbeiten im Bereich von DS. Und damit das nicht so einfach aussieht, also schon ein bisschen einfach eine kühne Idee, aber das Erfreuliche dran, die bekommt Fleisch am Knochen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres unterstützt sowohl menschenrechtsbasierte globale Regulierung als auch die Schaffung von IDA bei der UNO. Und mit ihm sind einige Mitgliedstaaten dran, das voranzutreiben. IDA wird auch unterstützt von einem internationalen, interdisziplinären ExpertInnen-Netzwerk von Unternehmern, die sagen, wir haben satt, dass wir von den 5 bis 10 großen multinationalen Technologiekonzernen erpresst und ausgebeutet werden. Aber auch von Leuten wie Sam Altman, dem Gründer von OpenAI, das sind die hinter ChatGPT, fragt mich nicht, wieso. Also ich weiß schon, wieso, aber das ist nicht das Thema. Wird auch unterstützt von seiner Heiligkeit im Dalai Lama, wurde auch unterstützt von Papst Franziskus, auch Papst Leo XIV. Hat deutlich gemacht, er will diesen Weg fortsetzen. Also wenn ihr euch in diese Nachbarschaft begeben möchtet, idaonline.ch gibt es einen Knopf, Join IDA, ist kein Spendenaufruf, sondern nur die Möglichkeit, eure ideelle Unterstützung von menschenrechtsbasierter globaler Regulierung und von IDA zum Ausdruck zu bringen, weil wir aktuell sehr intensiv im Gespräch sind mit Mitgliedstaaten der UNO, damit IDA möglichst schnell geschaffen wird. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns vielleicht nachher noch draußen bei einem Glas, was auch immer, sehen. Dankeschön.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.